Amen. Willkommen von meiner Seite. Ich muss hier jetzt irgendwie das hinkriegen. Das ist ein komisches Ding in meinem Kopf. Hört ihr mich okay? Gut. Ich hoffe, die auch im Livestream, die mich auch gut, dass ihr mich auch gut hören könnt. Danke, Lobpreisteam, für euren Dienst und einfach, wie ihr uns in Anbetung gebracht habt. Jetzt muss ich natürlich die Predigt hier finden. Da ist es. Ja, das ist gut. Es ist manchmal gut, so mal die Predigt vorher zu haben. Ich bete mal kurz. Herr, ich stehe hier und diese Predigt, diese Botschaft brennt in meinem Herzen und dennoch, ich fühle mich, als wer bin ich, diese Botschaft zu sagen oder zu bringen. Und ich bitte, dass du einfach dein Wort in meinen Mund hineinlegst und dass du unsere Herzen veränderst, dass du die da zu Hause sind, dass du uns veränderst, dass du uns berührst, dass du uns Offenbarung schenkst, dass du das nimmst, was ich sagen möchte und dass du dein Wort daraus machst und dass du dein Wort in jeden Herz da einfach mal reinbringst und ansprichst in Jesu Namen. Ich gebe dir die Predigt und ich möchte dich groß machen. Amen. So, ja, diese Botschaft brennt tatsächlich auf meinem Herzen und ich fange erstmal an. Samu, du kannst schon den PowerPoint anfangen. Ich habe hier eine Liste gemacht, wenn es ankommt. Technik braucht vielleicht ein bisschen heute Morgen, so ein bisschen langsam. Der Heilige Geist ist immer rechtzeitig da, aber Beamer sind manchmal ein bisschen langsamer. Genau. So, ich habe eine Liste mitgebracht von verschiedenen Zusagen und Dinge, die ich glaube, jeder von uns würde sagen, hey, ich brauche das. Nope, die eine davor, bitte. Kannst du zu der Folie davor gehen? Vater, ich bitte einfach für deine Hilfe und dass du den Technik segnest und dass es funktioniert. Danke sehr. So, guck mal diese Liste durch. Wer würde von euch sagen, hey, ich brauche das? Wenn du sagst, diese oder eine oder alle diese Dinge, heb mal einfach mal kurz die Hand und sage, das möchte ich mir in meinem Leben. Sieg und Schutz in geistliche Kämpfe. Alle geistliche Kämpfe. Ich brauche das. Leidenschaft in der persönlichen Beziehung mit Gott. Weisheit, Einsicht, Erkenntnis von Gottes Wille. Wer braucht das bitte? Sieg über jegliche Art von Versuchung. Wo immer der kommt, der Feind gegen dich kommt, wo immer Versuchungen da sind, ich brauche Sieg darüber, ich will es überwinden. Und Wunder und Zeichen erleben. Wer möchte das in deinem Leben? Ich möchte das auch. Diese Liste ist ein kleiner Bruchteil von Zusagen, die aus Gottes Wort sind, die verbunden sind mit Gottesfurcht. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Der Segen der Gottesfurcht. Kannst jetzt schon zu der nächsten gehen. Klicken. Der Segen der Gottesfurcht. Genau. Ich glaube, dass Gottesfurcht ist etwas, was heutzutage wir in der Gemeinde wir nicht nur brauchen, sondern es ist etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn ich die Bibel lese im Alten Testament, im Neuen Testament und ich lese, wie die Menschen Gott erlebt haben, wie die Menschen Gott begegnet sind und wie sie in Ehrfurcht, wie sie gekommen sind, wie da steht, da wir sollen unsere Erlösung mit zitternde Knie und Verschiedenes da unsere Erlösung ausarbeiten, dass wir für ihn kommen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Und wie im Alten Testament die Leute hatten dieses Fürcht vor den Herrn oder die Fürcht des Herrn. Das sind so viele Bibelstellen, so viele Erlebnisse, so viele Menschen, die wir nachmachen wollen, wie Abraham oder David oder Jeremia oder Jesus selbst steht da, dass Jesus selbst in Jesaja steht, eine Prophetie über Jesus, der Sprössling, Jesaja 11, der wird den Geist des Gottesfürchts haben. Tatsächlich steht es da drin, dass er wird gesalbt mit einem Geist und dieser Geist, er wird heilen, er wird Blinde sehen lassen, er wird das und er wird mit Gerechtigkeit richten und er wird lehren und er wird bringen und er wird einen Geist von der Furcht des Herrn auf sich haben und mit dieser Geist, die Furcht des Herrn, wird er regieren und wird er Menschen begegnen, wird er segnen. Also selbst Jesus hatte dieses Gottesfurcht. Also dieses Geistes Gottesfurcht. Und ich glaube, wir brauchen das als Gemeinde. Und deswegen möchte ich darüber ein bisschen reden. Da steht tatsächlich auch im Neuen Testament, wenn wir auch später lesen, wo die Gemeinde etwas geschieht. Sie haben etwas erlebt mit Gott. Die haben krasse Sachen erlebt, wie zum Beispiel, dass Ananias und Sapphira, das sind ein Ehepaar, die haben gelogen. Die wollten ihre Besitz da verkaufen und haben nur einen Bruchteil zu der Gemeinde gebracht und sagte, das ist hier das Ganze, aber es war nur so ein Teil. Und das ist in dem Kontext. Viele Leute haben das damals gemacht und dadurch haben sie einander unterstützt und geholfen in einer Anfangszeit der Gemeinde. Und die haben das gemacht und Petrus hat sofort erkannt und man denkt, hey, was ist das für eine Geschichte? Wo ist Gottes Gnade? Aber da drin, hey, du lügst, was ist das? Und pum, fallen die beide um tot in Gericht und man denkt, und da steht, dass eine Furcht auf die gesamte Gemeinde kommen würde. Ich würde auch Angst da mal vielleicht mal haben. Ich würde sagen, okay, check mal meine Steuer. Habe ich hier gelogen? Check mal irgendwas. Da würde auch so, da war eine Ernstlichkeit, die da über die Gemeinde kam. Aber es war nicht etwas, was Menschen dann gesagt haben, komm nicht, bloß nicht zu Gott kommen, weil da kannst du, das ist gefährlich, du kannst umkommen. Was steht in den nächsten Versen ist, und Gott, der Heilige Geist, wirkte so krass und so Wunder und Zeichen, dass täglich Menschen sind zu der Gemeinde dazugekommen. Trotzdem Gefahr. Da war eine Gottesfurcht, die nicht Menschen weggetrieben haben, sondern es war eine Gottesfurcht, wo die Gott ernsthaft erlebt haben und es hat sie dazu gezogen. Denn jeder, glaube ich, braucht zu wissen und diese Klarheit, hey, Gott ist nicht irgendwas, ein Gedanken auch irgendwo da draußen oder irgendeine religiöse Hoffnung und eine Krücke, sodass ich weitergehen kann, sondern Gott ist lebendig und real und ich kann ihm begegnen. Und an dieser Gott will ich begegnen, wenn er der Hoffnung ist, wenn der der Retter ist, wenn er ernsthaft ist und auch gnädig ist und sagt, ich liebe dich und ich möchte dich retten, dann will ich dieser Gott begegnen. Und zwar jeden Tag und regelmäßig. Und ich will geflasht sein. Und ich will, dass er mein Herz durchprüft und durchforscht. Und ich will, dass ich in Gottesfurcht lebe, weil ich will ihn erleben. Ich will das Echte, ich will das Wahrhaftige, das Reale. Und Gottesfurcht ist, kommt dahin, es ist ein Herzens Haltung dazu. Lesen wir kurz eine Bibelstelle aus 5. Mose. Ich glaube, Gott ruft uns zurück zu Gottesfurcht. Er ruft und er möchte seinen Segen und sein Gottesfurcht in der Gemeinde wieder ausgießen. Und in 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12 und 13, da steht, kurz bevor, das ist Mose, der schreibt in 5. Mose, in Deuteronomium, 5. Mose, ist einfacher zu sagen. Das ist quasi die letzte Rede von Mose, die sehr lang ist, muss ich auch ehrlich sagen. Ist 31 oder mehrere Kapitel lang. Aber es ist seine letzte Rede, bevor er stirbt und die Israeliten gehen ins verheißene Land, um zu erleben, um zu leben mit Gott. Und Gott ist ihr Gott und sie sein Volk. Und dann sagt er, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn, seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Also er sagt, hey, Gott fordert von uns und es ist verbunden nicht mit einer du musst. Es ist verbunden mit dem Herrn lieben, dem Herrn dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, eine Beziehung, eine sei sein Volk und eine Liebesbeziehung, aber dass wir darin den Herrn fürchten oder eine Furcht vor dem, nicht vor dem Herrn, sondern eine Furcht des Herrn haben. Gottesfurcht, laut dieser Stelle und in mehreren Stellen, es fordert von uns ein ungeteiltes Herz. Ich kann nicht in Gottesfurcht leben und die Segen, der da drin auch erleben, wenn ich ein geteiltes Herz, wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott, aber ich bin hier eigentlich ein bisschen, mein Herz gehört auch hierhin. Es fordert von uns ein ungeteiltes Herz. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele diene dem Herrn. Wandle in alle seine Wege. Liebe den Herrn mit allem, was du hast. Was ist das größte und höchste Gebot? Liebe den Herrn, deinem Gott. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, alle deine Denken und alle deine Kraft. Und dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind jetzt in einer Saison, einer Jahreszeit von Lent oder die 40 Tage vor Ostern, wo man oft fastet. Und diese Fastenzeit ist besonders in der ursprünglichen Gemeinde, war eine Zeit, wo sie tatsächlich gekommen sind und Stellen wie diese Stelle gesagt haben, Herr, wo habe ich vielleicht Götzen in meinem Leben? Wo ist mein Herz vielleicht ein bisschen geteilt? Und es war eine Fastenzeit der Durchforschung und Durchprüfung, wo man es zugelassen hat und man Gott gesucht hat und sagt, forsche mich, wie David gebetet hat. Durchforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Schaue in meinem Herzen und zeige mir, wo ich auf falschen Wege bin. Und leite mich, zeige mir den richtigen, den Weg, der zur Erlösung und zur Heil führt. Und das ist eine Zeit im Fasten, eine Zeit, wo wir quasi, okay, Herr, scheine mit deinem Licht und zeige mir, was wirklich da drin ist. Und ich möchte mich wieder in Ordnung oder wieder in dein Wille und mit deinem Herzen eins machen. Das ist eine 40 Tage Fastenzeit, wo wir gerade mittendrin so quasi finden. So, was ist Gottesfurcht und wieso sage ich, ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen heute. Ich glaube, Gottesfurcht und der Segen des Gottesfurcht ist etwas, was Gott ausgießen möchte, uns geben möchte. Wieso sage ich, dass es so wichtig ist für uns? Der erste Punkt, Gottesfurcht ist eine Herzenshaltung, die uns in der Gegenwart Gottes treibt. Es ist eine Herzenshaltung und es treibt uns hin in der Gegenwart Gottes. Apostelgeschichte 9 lesen wir Vers 31. Das ist als Paulus, der damals Saulus war, der ging hin und hat die Kirche da verfolgt, wollten die alle umbringen und ins Knast werfen und so weiter. Und dann hat Paulus oder Saulus eine Erlebnis, wo er Jesus persönlich und lebendig begegnet, ist umgehauen, fällt auf den Boden von seinem Pferd und macht, wer bist du? Und sagt, wow, was für ein Ehrfurcht oder ernsthafte Begegnung mit Gott. Und es endet sein ganzes Leben. Es ist nicht nur, oh ja, ich gebe so ein Übergabegebet und ich bete ein bisschen mal was. Nein, es endet sein komplettes Leben. Und dann war er nicht mehr Saulus, sondern er war Paulus. Und er fing an, die Gemeinden und die Christen zu ermutigen, statt zu verfolgen. Und da steht, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria für eine kurze Zeit und wurden aufgebraust und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also wieder mal, wie die Gemeinde, wenn der Furcht des Herrn auf die Gemeinde kommt, wenn wir leben in der Furcht des Herrn, wir wachsen in dem Heiligen Geist und wir wachsen, der Herr tut zu der Gemeinde. Andere Stelle, Apostelgeschichte 19 lesen wir, bald wusste ganz Ephesus, die Juden wie Nichtjuden von diesem Vorfall. Was ist dieser Vorfall? Das ist eine Geschichte, wo Paulus unterwegs war, viele waren unterwegs und haben mehrere Leute haben gehört, wie sie Dämonen austreiben in dem Namen von Jesus. Und da kamen diese 7 Söhne, sie sagten, hey, wir wollen auch mal so ein bisschen cool sein. Wir wollen auch mal so einen Namen haben. Und sie ging hin zu jemand, der dann tatsächlich dämonisiert war, hatte so krasse dämonische Kräfte. zu kämpfen. Sie gingen hin und sagten, in dem Namen von Jesus, der Paulus predigt, du sollst jetzt hier gehen. Und der Dämon antwortet und sagt, ja, Paulus kenne ich, Jesus auch. Wer seid denn ihr? Und hat die dann, der Mensch hat die dann alle verprügelt und rausgeschickt. Und sie waren komplett nackt. Also einer gegen sieben, komplett verprügelt, nackt und rausgeschickt. Und das ist der Vorfall. Bald alle Juden in Ephesus, die Nichtjuden und Juden, die haben von dem gehört. Und was passiert? Alle waren zutiefst erschrocken. Und der Name des Herrn Jesus würde nun überall gelobt. Warte mal. Die Furcht des Herrn, etwas erschrocken und du lobst den Namen des Herrn. Ja, die Furcht des Herrn lobt den Namen des Herrn. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, also die Christen, die haben von diesem Fall gehört und die haben angefangen so, preis den Namen des Herrn. Jesus alleine treibt Dämonen aus, nicht irgendwelche Menschen, aber der Name Jesus, die Dämonen kennen seinen Namen. Und sie loben und machen groß den Namen des Herrn. Und viele von denen, die fangen an mit dieser ernsthaften Begegnung mit Gott. Sie bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in alle Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke, so erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Also in einer Stadt, Ephesus, die voll von einige Juden und viele Nichtjuden und viele Leute haben gehört von Paulus und von anderen, die das Evangelium gepredigt haben. Sie sind zum Glauben gekommen. Sie fingen an, ein bisschen so mit Jesus zu leben. Und dann ist dieses Vorfall, wo eigentlich man würde denken, dass der Dämon so der Oberhand hatte. Aber da aus diesem Vorfall kam diese ernsthafte Furcht vor dem Herrn. Sagt, ich kann den Namen des Herrn nicht damit umspielen. Meine Beziehung mit Gott, ich kann nicht einfach mal so damit ein bisschen so rumspielen. Ich spiele hier ein bisschen so was, ich möchte auch Dämonen austreiben. In Jesu Name. Nein, da war eine ernsthafte Begegnung und die Christen haben das gemerkt und eine Furcht kam da über sie. Und was tun sie? Sie loben Gottes Name richtig und sie bekennen, hey, ihre Zauberei. Zauberei war oftmals auch da, wo viele wollen eine eigene Macht haben. Und sie haben verschiedene Zaubersprüche und Bücher und Verschiedenes getan, um eine eigene Macht und Einfluss über anderen zu haben. Und sie haben bekannt, ich kann sowas auch nicht machen. Ich bin auch nichts, sondern allein Jesus. Und sie brachten ihre Bücher, ich stelle mir vor, ein riesengroßer, so wie auf Jannenplatz oder Kesselbrink oder irgendwo. Und da kommen sie mitten in der Stadt, riesengroßer Lagerfeuer und die verbrennen ihre wertvolle, also von Geld, kostete viel Geld, diese Bücher und dieser Talisman und diese verschiedenen Dinge und sagen, alle meine Macht ist nix im Vergleich zu seiner Macht. Und sie haben den Namen Jesus hochgelobt. Das ist, was passiert. Die Furcht des Herrn ist eine Herzenshaltung, die uns in der Gegenwart Gottes treibt. So, ich möchte ein bisschen reden, was ist Furcht? Weil wir erkennen dieses Wort Furcht, typisch eigentlich eine Bedeutung davon. Das griechische Wort ist Phobos. Wir kennen in Deutschen Phobie davon. So wie eine richtig Phobie, Furcht, eine richtig krankhafte Angst. Und ich habe ein kurzes Video. Bist du bereit, Samuel, das Video so zu spielen? Wie jemand dieses Phobos oder dieses Furcht ein bisschen ausnutzt. Also, als ich ein Kind war, hatte ich richtig Angst vor Spinnen. Und wenn jemand sowas mit mir gemacht hätte, ich glaube, ich stelle mir die Frage, wie viele schwarze Augen der hat danach. Also ich hätte diesen Typ gar nicht so wirklich witzig gefunden. Aber ich finde es sehr interessant, dieses Phobie oder dieses Phobos, es ist nicht unbedingt so eine Ängstlichkeit, sondern es ist tatsächlich dieses treibende Bewegung, es ist das, was uns bewegt, zum Bewegung bringt. Und ja, es ist manchmal als Phobie, als eine Furcht, das ist eine Verwendung davon, weil wir haben Angst vor etwas und es treibt uns in der Flucht. Das ist normal, das ist sehr menschlich und das passiert. Aber Gottesfurcht ist genau das andersrum. Gottesfurcht ist eine Herzenshaltung, wo wir getrieben sind in seiner Gegenwart. Denn in seiner Gegenwart alle anderen Ängste und Versuchungen verschwinden. Das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht im Alten Testament war oft so, da ist so eine Rede von, besonders in den Psalmen, du liest das sehr oft, die Gottesfürchtigen. Und dann auf die andere Seite die Gottlosen. Und gottesfürchtig waren die, die die Gebote gehalten haben, die gelebt haben innerhalb des Bündnisses, was Gott gemacht hat mit seinem Volk. Und sie haben Gott angebetet und sie suchten ihn und seine Gegenwart. Und die Gottlosen waren die, die dann nicht Heiden waren. Die Heiden waren Heiden genannt. Die waren außerhalb sowieso von Israel, von dem Volk. Aber die Gotteslosen, wenn du das liest in den Psalmen, es spricht meistens von Juden, die nicht nach dem Gesetz gelebt haben, die nicht innerhalb dieses Bund gelebt haben, nicht verbunden mit Gott gelebt haben, sondern die wurden dann gottlose oder ohne Gott gelebt, so in ihrer Lebensstil. Und Gottes Furcht ist nicht eine Furcht vor Gott, wie eigentlich eine Furcht vor Spinnen, was mich wegtreibt, sondern es ist eine Furcht vor dieses ohne Gott sein. Es ist eine, hey, Gott, ich erkenne, es hat mit unser Gottesbild und unsere Offenbarung, ich erkenne, Gott ist mein Leben, er ist mein Schöpfer, er ist mein Schild, er ist mein fester Burg, er ist mein Sieg, er ist groß und mächtig, er ist alles und ich brauche ihn und ohne ihn geht's nicht. Und wenn etwas dann kommt wie Versuchung oder etwas dann kommt wie Schwierigkeiten oder Beschäftigkeiten oder andere Dinge, die mein Herz wegziehen möchte von ihm, dann sage ich, nein! Und ich habe ernsthafte, in einer Art Treibung, zu sagen, nein, das will ich nicht, denn ich weiß, ohne Gott kann ich nicht. Und ich laufe in seinen Armen. Ich laufe zu ihm, der mich rettet und befreit von Versuchung, der mir Wahrheit sagt, wenn die Lügen gegen mich kommen, der mir rettet aus der Dunkelheit, und der mich tröstet und so weiter. Es treibt mich in seine Arme. Also Gottesfurcht ist dieses Herzenshaltung, die uns in den Armen Gottes treibt. Ein Beispiel davon, oder der zweite Punkt, ist Gottesfurcht, wieso wir Gottesfurcht brauchen. Weil Gottesfurcht, Samuel, kannst du bitte die nächste Folie klicken? Gottesfurcht entmachtet die Lüge des Teufels und sein Verdammnis. In Römer 8, Kapitel 1, da steht ein sehr bekannter Vers, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr, für welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Aber ehrlich, wie oft kämpfe ich immer noch mit diesen Gedanken? So, ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Theo, wenn du das hältst, danke dass du mein Anker da bleibst und bist. So, ich habe viel zu viel Respekt vor Spinnen, irgendeine große Spinne gebastelt zu haben, wie in diesem Video. Aber ich habe hier so ein kleines schwarzes, ähnliches Spinnennetz. Und du hast gesehen, wie der Typ in dem Video so das angebunden hat, so einen Faden oder Seil oder irgendwas. Und die war so, und wenn sie weggelaufen sind mit Furcht, weil sie getrieben waren, da hat es so gejagt. Und es ist, da, Mann, ich hätte dann wahrscheinlich auf dieses Ding gesprungen und komplett kaputt gemacht oder sowas. Auf jeden Fall habe ich hier so eine Art von Spinnennetz. Wir haben einen Feind, der uns jagt. Wir haben einen Feind, der uns mit Verdammnis kommt und Anklagen gegen uns kommt. Und so oft, wir wissen, hey, es gibt für mich, ich bin in Christus Jesus, ich glaube an Gott und es gibt kein Verdammnis mehr. Aber ich kann etwas hier wissen und Wissen ist nicht gleich Verständnis. Wissen ist nicht gleich hier in meinem Herzen, was ich eine innere Überzeugung habe oder eine innere Glauben und Konzept davon. Und wenn innerlich, ich kann hier wissen, was da steht in der Bibel, aber wenn innerlich ich kämpfe, das wirklich anzunehmen für mich persönlich, ich werde immer nach dem, was in mir dieses innere Ausrichtung ist, da reagieren. Und ich versuche mich dann menschlich zu verteidigen und sagt, nein, oh, bloß nicht, ah, nein. Und ich versuche so Mauern aufzubauen und so und viel so zu machen und nein, mach mal weg. Und was passiert? Ich bin noch mehr verstrickt. Wie der Teufel rumherläuft wie ein Löwe und versucht zu verschlingen, zu verstricken. Versucht, dass wir hier irgendwie so gebunden werden und ich denke, hey, was mache ich hier, wie komme ich davon weg? Ich komme, und am Ende bin ich noch mehr schwindelig und verstrickt. Aber dann, Gott sei Dank, steht etwas weiter, Römer 8, Vers 15 und 16, wenn ich es lesen kann. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten musstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hey, warte mal, müssen wir nicht fürchten? Reden wir nicht von Gottes Furcht? Ah, hier ist das andere Furcht. Das Unterschied einer Furcht von Knechtschaft, die sagt, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht gut leiste, dann werde ich gefeuert. Nein, so ein Gottesfurcht haben wir nicht, sondern Gottesfurcht sagt, du bist mein Kind, laufe zu mir. Wie ein Kind, ein kleines Kind fällt in der Matsche. Was tut man, ein kleines Kind oder irgendwas fällt da um und macht eine große Sauerei oder Mist. Was tut ein kleines Kind? Mama, Papa, läuft genau zu dem Papa. Hilf mir. Ich bin es nicht. Ich kann es nicht. Und wie oft sagen wir, ich muss hier mehr Bibel lesen. Ja, ich lese die Bibel. Kannst du es festhalten? Ich lese mal die Bibel. Ich versuche hier zu kicken und so weg. Und was passiert? Ich komme nicht wirklich frei. Da brauche ich mich demütigen, zu sagen, ich bin vielleicht nicht. Der Teufel kommt und sagt, vielleicht, was für ein Christ bist du? Du versuchst, du kannst die Bibel so gut reden, wie du möchtest und zitieren, wie du möchtest, aber du kommst davon nicht weg. Aber wenn ich dann in Gottesfurcht, was mich in den Armen Gottes hintreibt, ich laufe zu ihm und sage, ja, ich habe es wieder mal versagt, aber Papa, du liebst mich. Und dann kommt er mit seiner Wahrheit, sein Schwert des Geistes und fängt an, die Lügen zu schneiden und mich zu befreien. Wenn der Teufel kommt mit seinen Verdammnissen und sagt, guck mal, wie schlecht du bist. Egal, was du tust, du wirst nie das ändern. Guck mal, was du anderen antust. Schau mal, was denkst du, was kannst du? Du sagst, du bist seine Schaf und du hörst seine Stimme. Aber was tust du damit? Und alle die verschiedenen Angelegenheiten, du hast dafür gesagt, alle die verschiedenen und du fühlst dich gestrickt, du kannst nicht so gut laufen, du kannst gar nicht so hinlaufen, aber dann du läufst zu der Gegenwart Gottes und er kommt mit seiner Wahrheit, ein Schwert des Geistes und er schneidet dich. Oh, ich brauche noch ein bisschen hier um meine Füße. Und er schneidet dich frei, weil wenn du gerade in deiner Scham, in deiner Schuldgefühl, in deiner Gefühl von Versagen. Du läufst in seiner Gegenwart. Danke, Roxy. Und Thea, danke sehr, euch beiden. Der Weg da heraus, aus Versagen, aus dem Verdammnis, ist tatsächlich in seiner Gegenwart zu laufen. Da erleben wir und empfangen wir Vergebung, Gnade, Annahme, Liebe, all das, was wir wirklich brauchen. Und wenn ich in etwas, wo ich mich schäme, etwas, wo ich Scham und Schuldgefühl fühle und sage, ich habe so verbockt, ich habe so schlecht gemacht, wie konnte ich nur? Was für ein Leben, was für eine Familie, was habe ich da zerstört und kaputt gemacht? Was für eine Chance, was für mein eigenes Leben, was habe ich so verpasst? Und wir schämen uns und wir denken, ich falle immer wieder in den gleichen Mist. Ich komme nicht frei oder was auch immer es ist. Und dann laufen wir hin zu seinen Armen und sagen, ich bin nichts, aber Papa. Und ich erlebe von ihm, empfange von ihm dann, von der Gott, der mich geschaffen hat, Annahme, Vergebung, die in meinem Herzen hineindrängt, Veränderung, vielleicht sogar väterliche Korrektur, die mich dann auch sagen, ja, ich liebe dich, aber das hier muss stoppen, das hier muss aufhören oder das hier musst du loslassen, weil es zieht dich immer weg. Oder was auch immer. Aber er kommt und er nimmt uns in den Arm und wir erleben Annahme und Liebe. Auf einmal die Lügen, Tod errettet und sie am Leben erhalten in der Hungersnot. Also er sieht uns, er achtet, er bewacht und er rettet. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr. Wer braucht Engel, die um uns hier lagern und die für uns kämpfen, dass wir keinen Mangel haben, dass sie uns versorgen und beschützen, dass sie uns retten. Oder die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig. Ich brauche Einsicht und Weisheit. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Hört sich ähnlich an wie dieses Segen und Fluch Darstellung von Eva letzte Woche. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock. Heißt, ihr werdet Kinder haben im Alten Testament und im Neuen Testament. Das war sehr wichtig. Im Innern deines Hauses, deine Kinder wird junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Na, also da schützt auch über deine Familie. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Da liegt ein Segen auf dich und auf deiner Familie, für die, die gottesfürchtig sind. Nächste Folie. Aus Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachtet Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Der Feind kommt und setzt Falle auf. Gottes Furcht hilft dir, die zu meiden. Weil es treibt dich immer wieder in seine Gegenwart und er führt dich darum. Durch Gnade, Wahrheit wird Schuld gesöhnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Er weicht uns. Wie viel oft beten wir, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist alles verbunden, auch mit Gottes Furcht. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer daran reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Haben wir manchmal Ängste in der Nacht? Oder Ängste über die Zukunft, was kommt dann morgen? Wir müssen keinem Unglück fürchten. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Geborgenheit. Das sind nur einige Zusagen. Es gibt auch für die, die gerecht sind und die den Herrn fürchten, dass keine Waffe gegen uns, die geschmiedet ist, wird gelingen, sondern er wird die alle zunichte machen. Es steht so viel von Segen verbunden mit Gottes Furcht. Kann einfach echt ehrlich gesagt euch empfehlen, guckt mal, geht mal so auf bibelserver.de.com oder eine andere Konkordanz, was ihr macht, und guckt mal einfach mal so unter Gottesfürcht oder Fürcht des Herrn und schau mal, was alles dazu kommt. Nächste Folie, Samuel. Wie am Anfang habe ich gesagt, Gott will Gottesfurcht in seiner Gemeinde. Er will, dass wir ernsthafte Begegnungen mit ihm haben und in Ehrfurcht. Das kostet mal ein bisschen Demut. Aber, dass wir ihn haben und dass wir das Echte, das Reale, das lebendige Gott erleben. Und dieses Gottesfurcht hinein in ihm. Wie können wir das vielleicht unter uns annehmen? Sind wir bereit, das anzunehmen und die Veränderungen zuzulassen? Ich habe hier einige Anwendungspunkte. Wir sind, wie gesagt, in einer 40-Tage Fasten vor Ostern. Das hat mit dieses bußfertigen Herzen zu tun. Jetzt ist eine Zeit, wo wir, wie die Israeliten damals, wie die ursprüngliche Gemeinde in diese Tage vor dem Passa im Alten Testament oder die Tage vor Ostern im Neuen Testament, wo wir prüfen und sagen, Gott, gibt es Götzen in meinem Herzen, die mein Herz wegzieht? Ist es Technologie? Vielleicht Fernseher? Vielleicht Fantasie? Bücher, das ist oft meine Schwierigkeiten. Vielleicht ist es auch eine Beziehung, eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Wunsch oder was du richtig danach sehnst und du willst etwas, aber du setzt es höher als Gott. Das ist in sich ist vielleicht gar nicht schlecht, aber wenn du mehr von deinem Herzen dazu hingibst als zu Gott, es kann zu einer Götze. Und es ist eine Zeit, wo wir einfach mal bußfertig Herzen, unser Herzen hinhalten. Und wenn wir das tun, Gott antwortet und schenkt dieses Gottesfürcht. Nimm die Zeit zu reflektieren, dein Herz prüfen zu lassen. In 5. Mose 10, Vers 16 und 17, das lese ich mal kurz vor. Es ist halt die Verlängerung von dieses Vers am Anfang. Was will der Herr, was fordert der Herr jetzt von dir, O Israel, dass du ihn fürchtest, dass du in seine Wege wandelst, dass du ihn liebst und ihm dienst von ganzem Herzen und ganzer Seele. Vers 16 steht, so jetzt, dass du in den verheißenen Land gehst, jetzt, dass du ihn folgst, dass du verbunden mit ihm bist, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens. Schon im Alten Testament, schon lange bevor David kam oder irgendwas anderes, hat Mose schon beschrieben, nicht nur von diese Vorhaut, so physisch Vorhaut, sondern die Vorhaut des Herzens. Wollte Gott immer, immer, immer Beziehungen auf das Herz gehen. Schneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig, denn der Herr, eure Gott, er ist der Gott der Götter, und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Besteckungsgeschenk annimmt. Also wir können nicht mit ihm rumspielen. Wir können nicht einfach mal sagen, hier mal. Nein. Nächste ist Demut. Ich habe das schon eigentlich erwähnt. Glückselig, denn die geistlich arm sind, die ihnen gehört das Reich Gottes. Gottesfurcht fordert Demut. Wie können wir, denken wir vielleicht über Nacht, hey, ich demütige, ich bin es nicht. Aber Gott ist es. Und wenn wir immer hochschauen und ihn loben, ihn preisen, ihn mit Dankbarkeit und mit vielleicht Loblieder, aber nicht nur eine, ich fühle mich gut und warm wohl, so zum Loben, sondern wirklich, hey, du bist höher als meine Wünsche. Du bist größer und du hast alle Rechte. Ich gieße meinen Ton vom Herzen aus. Gute und schlechte und setze dich höher als alles. Das ist so dieses Demut. Ich bin runter und ich hebe dich hoch. Nächste Folie, Samuel. Letzte Folie. das hier, finde ich, ist etwas, wo ich persönlich, und diese Predigt, muss ich ehrlich sagen, ich rede und predige zu mir selber auch. Ich habe einen Hunger nach mehr Gottesfurcht in meinem Leben. Denn ich weiß, ich brauche es. Ich bin so angewiesen auf Gott. Ein Leben in der Gegenwart Gottes zu kultivieren. Das will ich. Und so habe ich bisher versucht und weiß, dass es auch hilfreich ist, aber es gibt bestimmt auch noch mehr. Aber sei hungrig danach, in der Gegenwart Gottes zu leben und aus dieses in ihm zu leben, zu agieren und zu wandeln. Was mir hilft, ist Zeiten der Stille, wo alles andere, was mich immer wegziehen kann, einfach so mal so abzulegen und Zeit in der Stille, wo ich seine Stimme hören, wo ich begegnen. Ich brauche dieses lebendige Begegnungen mit ihm, wo ich sage, wer bin ich? Du bist Gott. Das brauche ich. Und das kann geschehen in Zeiten der Stimme. Wie Elia, der ging zu einem Berg und hatte dieses, in der Stille begegnete er den Herrn. Oder Jesaja, der hatte diese Vision und sah Gott und seine Größe und er erkannte, ich bin ein sündiger Mensch. Wir brauchen diese Begegnungen. Zeiten der Stille können uns helfen. Ich war heute Morgen in der Natur, einfach mal so kurz da spazieren gegangen. Es war alles benebelt, ist immer noch so. Und habe einfach mal die Vögel überall. Und ich habe gedacht, boah, was für ein Wunder ist in jedem Blatt, in jedem Baum von Nahrung. Wie kompliziert ist das ganze Ökosystem. Von Sauerstoff und Stickstoff zu Insekten und Würmer und Vögel und alles so zusammen. Und du hältst das alles in deiner Hand. Du bist der Schöpfer und hast das alles unter Kontrolle. Boah, ich sehe deine Größe in der Natur. Also Zeiten der Stille. Gemeinsam beten. Gib nicht auf. Besonders hier in dieser Zeit mit Covid und so weiter ist es keine... wir können trotzdem zusammen beten. Und da ist eine Kraft, da ist etwas, wenn wir gemeinsam beten, wir kommen zusammen. Und ich möchte euch ermutigen, nicht nur am Dienstag zu beten oder am Donnerstag mitzumachen, sondern vielleicht zu zweit, in Zweierschaften, in Dreierschaften, ruf einander an. Eine Freundin, sie ist tatsächlich hier, die Petra, wir telefonieren fast jeden Tag, einfach mal zu beten. Hey, komm, lass uns zwischendurch, hier 10 Minuten, komm, lass uns zwischendurch hier beten. Und lass uns dafür beten, lass uns dafür beten. Und ich kann dir nur sagen, was für ein Segen, wie treibt das mich in Gottes Gegenwart? Es bringt mich da hinein. Und da ist, es stärkt mich und ihr und wir stärken einander da drin. Also gemeinsam beten. Fasten. Okay. Das konnte mal ein bisschen so sagen. Aber Fasten kann mit Essen, es kann mit anderes zu tun, aber nimm Zeit, wenn du mehr zu fasten willst, da gibt es viele Materialien dazu und kannst auch Fragen stellen. Aber Fasten ist ein wunderbarer Weg, wie wir einfach mal unsere Herzen prüfen lassen, wie wir Dinge, die wir wollen, quasi an der Seite legen und mehr Zeit und Raum schaffen, um Gott zu begegnen. Und im Prinzip, das ist Fasten. Und Fasten ist super, so wo wir kultivieren, in der Gegenwart Gottes zu leben. Dankbarkeit, Anbetung durch den Tag. Das, ich glaube, das muss ich nicht zu viel dazu zu sagen. Strebe danach, Jesus zu erheben, sein Name groß zu machen in allem. Ich putze mal die Toiletten. Wie kann ich Jesus groß machen, wenn ich die Toilette putze? Ich stehe unter der Dusche. Ich schreibe hier etwas, was ich mal schreiben muss für die Schule oder auf die Arbeit oder was auch immer. Ich schreibe eine E-Mail, was auch immer wir tun. Versuch mal, Jesus zu erheben, ihn groß zu machen. Im Kleinen und auch im Großen. Etwas ist schwierig, schlechte Nachrichten. Jesus, du bist größer. Ich erhebe deinen Namen über, was ich will. Ich mag das nicht, aber ich will dich und ich erhebe deinen Namen hier. Wie Niki das getan hat. Wir erheben deinen Namen. Und übe ein, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Immer wieder pausieren und dich erinnern, hey, er ist da. Das sind so einige Wege, wie wir kultivieren dieses Leben in seiner Gegenwart. Und wie wichtig das ist. Lobpreisteam, würdet ihr nochmal nach vorne kommen? Und die spielen ein letztes Lied, wo wir einfach das Dankbarkeit und Anbetung so üben können. Und nimm einfach die 3 Minuten, dass das Lied dauert, dass wir einfach diese Zeit reflektieren können. Wo sind vielleicht, ja, Herr, durchforsche mein Herz. Ich brauche, ich möchte Gottesfurcht. Und dass wir vielleicht einfach mal so offen sind, dass er sein Gottesfurcht hineingießt. Dass er unser Krug neu ausfüllt mit seinem Gottesfurcht. Ich habe einen Hunger danach. Und ich möchte euch dazu auch einladen, auch online dazu einladen, das mitzumachen.